NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Es war die Woche der Nobelpreise. Am Montag wurde der Preis für Medizin bekannt gegeben, am Dienstag der für Physik und am Mittwoch der für Chemie. Um diese Auszeichnungen wird es heute auch in unserem Schwerpunkt gehen. Wer sind die Preisträger und für welche Forschungen werden sie die Auszeichnung bekommen? Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Bevor wir zu den Nobelpreisen dieses Jahres kommen, werfen wir aber noch einmal einen Blick ins All. Denn die Erforschung des Weltraums boomt. Immer neue Raketen fliegen zu ihren Missionen ins All. Geplant ist das auch für die jüngste Entwicklung der ESA, eine neue Rakete im Ariane-Programm. Der ganze Stolz der Europäischen Weltraumagentur. Viele der Wissenschaftler sehen in ihr die Zukunft der Raumfahrt und Weltraumforschung. Vor allem aber auch eine europäische Rakete, die im Wettlauf der verschiedenen Raumfahrtnationen und Unternehmen mithalten kann. Mit ihrer neuen Entwicklung, der Ariane 6, die gerade gebaut wird, will die ESA ganz vorne mit dabei sein. Tobias Nagorny berichtet.
In Europa startet eine 700-Tonnen-Rakete in den Orbit. Mal wieder, könnte man sagen, denn Raketenstarts sind am europäischen Weltraumbahnhof Kourou nahezu Routine. Kourou befindet sich in einem Außenposten der EU, an der Küste Südamerikas in Französisch-Guayana. Im französischen Überseedepartement wurde in der vergangenen Woche die 100. Ariane 5 in die Erdumlaufbahn geschossen. Bei im Durchschnitt 6 Ariane-Starts pro Jahr werden hauptsächlich Beobachtungs-, Kommunikations- und Navigationssatelliten ins All transportiert. Doch mittlerweile sind die Tage der bewährten Ariane 5 gezählt. Zu teuer, zu unflexibel scheint ihr Einsatz, um sich künftig auf dem wachsenden Markt von Trägerraketen fürs All halten zu können. Neues Prestigeobjekt und Hoffnungsschimmer der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist die Rakete Ariane 6.
Es ist völlig klar, dass mit der Perspektive der weltweiten Konkurrenz ab 2020 wir von europäischer Seite gezwungen waren, sehr schnell die Kosten zu senken. Ariane 6 hat zum Ziel, die Kosten zu halbieren,
sagt der ESA-Direktor für Raumfahrzeugträger Daniel Neuenschwander. Derzeit kostet der Start einer einzigen Ariane 5 mit rund 10 Tonnen Nutzlast, also dem Gewicht von zum Beispiel 2 großen Satelliten, rund 130 Millionen Euro. Der Nachfolger soll dagegen maximal 70 Millionen kosten. Die neue Ariane 6 soll dabei wesentlich flexibler einsetzbar sein, also Satelliten auf unterschiedliche Bahnen in unterschiedliche Höhen bringen können.
Die Separation des Satelliten 24 und 26 attendent de la confirmation des opérations par les clients.
Ambitionierte Ziele, aber auch die einzige Möglichkeit für die Europäer, sich den unabhängigen Forschungszugang zum All zu erhalten. Milliardäre wie Jeff Bezos von Amazon oder Elon Musk von SpaceX und Tesla mischen mit ihren visionären Plänen den Markt auf. Um mit ihren Starts in Zukunft überhaupt noch wettbewerbsfähig sein zu können, ist die Europäische Weltraumorganisation ESA zum Handeln gezwungen. Eine gigantische Großbaustelle im Urwald von Französisch-Guayana. Hier wirkt alles ein wenig wie in einem James-Bond-Film. Ein paar Kilometer vom Startplatz der Ariane 5 entfernt entsteht gerade die riesige Startrampe für die neue europäische Rakete.
Willkommen hier auf dem Launchpad von Ariane 6. Ariane 6 ist heute Realität. Sie sehen es, wir werden gleich die Baustelle besichtigen.
Wenn zeitlich alles klappt, soll dort bereits am 16. Juli 2020 die erste Ariane 6 zum Jungfernflug abheben. Doch derzeit blickt man noch in eine riesige Baugrube.
Man sieht schon ganz klar, wir haben hier ein großes Becken ausgehoben, um überhaupt den Launcher hinstellen zu können. Sie sehen jetzt auch hier schon, wie nach links und rechts die Deflektoren gehen. Dort werden die heißen Gase kanalisiert beim Start. Nicht nur die heißen Gase, sondern auch, das hat eine sehr wichtige akustische Funktion, weil es geht darum, dass wir die Akustik möglichst schnell vom Launcher wegbringen, um auch die Satelliten zu schützen.
Beim Zünden der Ariane 6 Version mit 4 Boostern entstehen nämlich enorme Schallwellen, die auch die Rakete beschädigen können.
Damit Sie sich etwa vorstellen können, der Schub, den wir brauchen beim Start, das entspricht der Leistung von etwa 200 Airbus 380, die auf der Rollbahn gleichzeitig Vollgas geben.
Kosten der neuen Startrampe rund 600 Millionen Euro. Eine notwendige Investition, argumentiert die ESA, denn die geplante Trägerrakete muss vor dem Liftoff völlig anders montiert werden als ihr Vorgänger. Neu bei der Ariane 6 ist auch eine serienmäßig eingebaute Oberstufe, die wieder zündbar ist. Gebaut bei der Ariane Group in Bremen. In verschiedenen sogenannten Integrationshallen, die wie überdimensionale Garagen anmuten, sollen hier schon bald Teile für die erste Rakete entstehen.
Wenn Sie hier mal durch dieses Garagenfenster gucken, hier drin ist der erste Sauerstofftank der Ariane 6 Oberstufe für ein Testmodell.
Durch das Verbrennen von Wasserstoff und Sauerstoff soll die Oberstufe der Rakete angetrieben werden. Wie bei einem Knallgasexperiment in der Schule, sagt Jens Lassmann, der Standortleiter der Ariane Group in Bremen.
Weil die Ariane 6 ihr Oberstufentriebwerk im Orbit erneut zünden kann. Damit kann sie ganz spezifische Ziele erreichen. Bei der Ariane 6, sie kann ein bisschen fliegen, dann kann sie eine Phase sich orientieren, auch an eine höhere Stelle im Orbit kommen, dann kann sie nochmal die Bahn ändern.
Das ist zum Beispiel notwendig, um Navigations- und Wissenschaftssatelliten oder tiefer fliegende Kommunikations- und Erdbeobachtungssatelliten ins All zu bringen. Noch etwa 17 Starts sind mit der alten und bewährten Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana geplant. Dann wird sie von der Ariane 6 endgültig abgelöst.
Der Bau der Ariane 6 Rakete. Tobias Nagorny berichtete. Ging es um die Ariane 6, die neue Rakete der ESA, also der Europäischen Weltraumagentur. Bevor wir uns den Nobelpreisen dieses Jahres zuwenden, machen wir noch einen kleinen Abstecher zu der US-amerikanischen Bundesbehörde, die ebenfalls für die Erforschung des Alls bekannt ist, der NASA. Denn die wurde in dieser Woche 60 Jahre alt. Am 1. Oktober im Jahr 1958 begann sie mit ihrer Arbeit. In der Vergangenheit konnte sie viele Erfolge verbuchen, musste aber auch ganz schöne Rückschläge verkraften. Arthur Landwehr mit einem Blick in die 60 Jahre der NASA und ihre Zukunft.
Den 60. Geburtstag zu feiern ist auch für die NASA ein Anlass, sich ihrer Ziele für die nächsten Jahre zu versichern. Was ist ihre Aufgabe in einer Welt, in der ihre frühere Grundlagenforschung längst zum kommerziellen Alltag geworden ist?
To enable human expansion across the solar system. And to bring back to Earth new knowledge and opportunities.
Die Ausbreitung der Menschheit im gesamten Sonnensystem und neues Wissen, neue Möglichkeiten auf die Erde zurückzubringen. NASA-Chef Jim Bridenstine dieser Tage im Kongress. Am 1. Oktober 1958 begann die Arbeit dieser bewusst auf zivile Weltraumforschung ausgerichteten Regierungsagentur. Ein fast verzweifelter Versuch Eisenhowers, den Vorsprung der Sowjetunion in der Weltraumforschung wieder aufzuholen. Den wirklichen Schub gab dann drei Jahre später dessen Nachfolger John F. Kennedy mit dem Mondprogramm.
Before this decade is out. Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann auf den Mond und sicher zurückzubringen, das war etwas, was die ganze Nation elektrisierte und sie auf ein gemeinsames Ziel einschwor. Mit einem Boom der Naturwissenschaften, Jugendlichen, die alles daran setzten, Ingenieure zu werden. Astronauten wurden die Helden und Vorbilder einer ganzen Generation mit dem Höhepunkt der Mondlandung 1969.
It's one small step for man,
und der Erfahrung, dass das Interesse der Öffentlichkeit und damit die politische Unterstützung schlagartig nachlässt, wenn die Erregung des Neuen in Alltag übergeht. Das aber war auch immer Aufgabe der NASA und ist es noch heute, Grundlagenforschung in praktische Anwendungen zu überführen. Dass wir über Satellitfernsehen unsere Autos mit Navis ausgestattet sind oder wir verlässliche Wetterberichte bekommen, ist ein winziger Ausschnitt davon, wie die NASA diesen Job erledigt. Und das prägt auch die Zukunft, gemeinsam mit den Anwendern.
NASA will expand public-private partnerships to develop and demonstrate technologies and capabilities to enable new commercial space products and services.
Die NASA wird die privat-öffentliche Partnerschaft ausweiten, um Technologien zu entwickeln, die neue kommerzielle weltraumgestützte Produkte und Dienstleistungen möglich machen. Die 60-jährige Geschichte der NASA ist eine, die einer Sinuskurve mit ihren Höhen und Tiefen gleicht. Die großen Erfolge nicht nur mit der Mondlandung, Sonden, die unser Sonnensystem verlassen haben, Forschungsreisen unbemannter Raumschiffe, mit denen unser Wissen über die Planeten oder die Sonne gesammelt wurde. Die wunderschönen Bilder ferner Galaxien, die das Hubble Space Teleskop liefert. Und da sind die Niederlagen und Katastrophen. Zwei abgestürzte Shuttles, die getöteten Astronauten der Apollo 1, Marssonden, die ihr Ziel verfehlten oder zerschellten. Aber im Kopf immer das Bekenntnis des John F. Kennedy.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Wir fliegen nicht zum Mond und unternehmen all das andere, weil es leicht ist. Nein, weil es schwierig ist. Immer wieder haben Präsidenten versucht, daran anzuknüpfen, der NASA einen inspirierenden Auftrag zu geben. So auch Präsident Donald Trump mit einem neuen Mondprogramm.
We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars.
Diesmal setzen wir nicht nur unsere Flagge und lassen einen Fußabdruck zurück. Diesmal bauen wir eine Basis für spätere Missionen zum Mars. Und das ist es, was das nächste NASA-Jahrzehnt in der öffentlichen Wirkung prägen soll. Auch hier gemeinsam mit kommerziellen Partnern, die von Anfang an eingebunden sind. Das ändert nichts daran, dass die eigentliche Wirkung der NASA auch in Zukunft sein wird, Grundlagenforschung im All zu betreiben und dabei zu helfen, einige unserer Probleme zu lösen. Nicht zuletzt ihr Beitrag zur Erforschung des Klimawandels.
60 Jahre NASA. Das war ein Beitrag von Arthur Landwehr.
I can memorize the lines of your face. When you are not here, I hear lovely things you softly whisper into my ear. It's so wonderful to see the smile on your face when you look at me. And I want to be a part of your life as long as I can be. I've realized it's precious that you are mine. I've had.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Miriam Est und Victor Gutierrez. Die CD heißt Secret Songs. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den Nobelpreisen, die in dieser Woche in Stockholm bekannt gegeben wurden. Am Montag war es der Medizinpreis. Diesmal gibt es zwei Preisträger, den US-amerikanischen Wissenschaftler James Allison und den japanischen Forscher Tazuku Honcho. Die Auszeichnungen bekommen die beiden dafür, dass sie die Grundlagen für eine besonders vielversprechende Krebstherapie entwickelt haben. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Ladies and gentlemen, I wish you all good morning.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Der Medizin-Nobelpreis 2018 geht an die beiden Forscher James P. Allison und Tazuku Honcho für ihre Entdeckung einer neuen Krebstherapie, die das Immunsystem stimuliert.
Mit diesen Worten hat der Vorsitzende der Nobelversammlung des Karolinska-Instituts in Schweden die beiden diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Die beiden Immunologen James P. Allison und Tazuku Honcho haben unabhängig voneinander in den USA und in Japan Mechanismen des Immunsystems entdeckt und erforscht, die die Krebstherapie revolutioniert haben, so der Molekularbiologe Klaus Scherrer vom Karolinska-Institut.
So, in summary, Allison's and Honyo's discoveries have added a new.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Forschungen von Allison und Honjo ein neues Zeitalter in der Krebstherapie ermöglicht haben. Das ist ein komplett neues Prinzip, weil es im Gegensatz zu allen anderen bisher genutzten Therapien nicht die Krebszellen angreift, sondern stattdessen die Immunzellen manipuliert. Das ist ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs.
Das Immunsystem hat bekanntlich die Aufgabe, Krankheitserreger zu bekämpfen. Entscheidend dafür sind die sogenannten T-Zellen, umgangssprachlich auch Killerzellen genannt, die erkennen, ob eine Zelle ein Krankheitserreger ist oder nicht. Körpereigene Zellen werden nicht attackiert, sondern körperfremde Zellen. Krebszellen aber gelingt es, sich so zu tarnen, dass sie von den T-Zellen nicht erkannt und deshalb nicht beseitigt werden, erklärt Nikolaus Kröger, Professor für Onkologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Diese T-Zellen, das sind ja diese Abwehrzellen, die grundsätzlich die Funktion haben, den eigenen Körper zu schützen vor fremden Sachen. Die haben grundsätzlich eine Fähigkeit, über bestimmte, wir nennen das kostimulierende Faktoren, entweder mehr aktiv zu sein oder mehr hemmend zu sein.
Ob diese T-Zellen aktiv sind oder nicht, liegt an einigen Molekülen, die zu den Immunzellen dazugehören. Von den Forschern werden sie bildhaft als Bremsmoleküle beschrieben. Wissenschaftlich heißen sie Inhibitoren, aus dem Lateinischen inhibere, das heißt hemmen oder anhalten. Die Moleküle bremsen oder aktivieren eine T-Zelle. Diese Fähigkeit haben die beiden Immunologen James Allison und Tasuku Honjo als Schlüssel erkannt, um eine Immunzelle zu überlisten und sie gegen einen Tumor zu aktivieren. Ihnen ist es gelungen, zwei dieser Bremsmoleküle so zu manipulieren, dass die Körperabwehr gegen die Krebszellen aktiv vorgeht und sie bekämpft. Das sei ein echter Durchbruch für die Forschung und die Krebstherapie, betont der Onkologe Nikolaus Kröger.
Dass das Immunsystem eine bestimmte Rolle hat in der Krebsabwehr, war immer schon bekannt. Das war schon bei Paul Ehrlich so gewesen, dass der Ideen hatte. Und es gab unheimlich viel Forschung in den letzten 20, 30 Jahren. Aber es fehlte so ein bisschen der eigentliche Durchbruch. Im Labor hat es immer gut funktioniert. In Mausversuchen hat es fantastisch funktioniert. Es gab immer gute Immunantworten. Aber es gab nie so den richtigen Durchbruch.
Das ist durch die Erkenntnisse von Allison und Honjo anders geworden. Nachdem die beiden Wissenschaftler die Bremsfunktion der Moleküle erkannt hatten, gelang es ihnen, Wirkstoffe zu entwickeln, um diese Bremsfunktion aufzuheben.
Für beide, diese sogenannten Rezeptoren, sind dann Antikörper entwickelt worden, die das so gezielt blockieren. Mit anderen Worten, wenn das blockiert wird, wird die T-Zelle einfach ausgedrückt wieder scharf gemacht und ist dadurch wieder fähig, immunologisch den Tumor zu bekämpfen.
Checkpoint-Inhibitors heißen diese Wirkstoffe, die die Bremsfunktion der T-Zellen aufheben. 2010 hat James Allison in den USA in einer ersten klinischen Studie diese neu entwickelten Wirkstoffe an Hautkrebspatienten getestet. Und auch Tasuku Honjo hat 2012 in Japan erste klinische Versuche durchgeführt, um herauszufinden, ob die immunsystemaktivierenden Wirkstoffe auch tatsächlich beim Menschen funktionieren. Beide Studien waren ausgesprochen erfolgreich, sodass die Wirkstoffe seither als Medikamente zugelassen sind und bereits eingesetzt werden. Deshalb gebühre den beiden Immunologen der Nobelpreis, begründet der Stockholmer Molekularbiologe Klaus Scherrer die Entscheidung des Karolinska-Instituts.
Wir freuen uns sehr, dass beide Behandlungsmethoden so gut funktionieren und dass die Ergebnisse bei der Verabreichung beider Wirkstoffe sogar noch besser waren. Mehr als 60% der behandelten Patienten lebt noch, 3 Jahre nach der Therapie. Und das ist ein sensationelles Ergebnis für die Behandlung eines Tumors mit Metastasen. Und in Zukunft werden wir noch bessere Ergebnisse haben, wenn diese immuntherapeutischen Medikamente mit den herkömmlichen Therapien kombiniert werden.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Die diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger wurden am Montag in Stockholm bekannt gegeben. Dieser Nobelpreis ist wie alle anderen auch auf 9 Millionen schwedische Kronen und damit umgerechnet auf etwa 870.000 Euro dotiert. Das Preisgeld werden sich die beiden Wissenschaftler teilen.
Alone together. beyond the crowd, above the world. We're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together.
Heute geht es in Logo um die Nobelpreise des Jahres 2018. Welche Wissenschaftler den für Medizin, den für Physik und den für Chemie bekommen, wurde in dieser Woche bekannt gegeben. Verliehen werden die Preise dann, wie in jedem Jahr, erst am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Kommen wir nun zum Nobelpreis für Physik. Am Dienstag wurden die Preisträger bekannt gegeben. Auch diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an mehrere Wissenschaftler. An Arthur Ashkin aus den USA, Gérard Mourou aus Frankreich und Donna Strickland aus Kanada. Sie bekommen die Auszeichnung für ihre Erfindungen im Bereich der Laserphysik, wie die Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilte. Es handelt sich dabei um die Erfindung optischer Pinzetten und die Entwicklung besonders starker und extrem kurzer Laserimpulse. Ich habe mit Jan Friese darüber gesprochen. Er ist Wissenschaftsredakteur für Physik beim WDR. Für viele Menschen ist die Physik ja ein sehr fernes und manchmal auch so kompliziertes Thema, dass es ihnen bei den Nobelpreisen für Physik schwerfällt, genau zu verstehen, wofür es den Preis eigentlich gab. Aber diesmal scheint es leichter zu sein. Zumindest klingt es so. Eine optische Pinzette kann man sich jedenfalls vorstellen. Aber wofür braucht man so eine nur optische Pinzette?
Wenn ich Sachen fassen will, die kleiner sind als normal, also wenn wir zum Beispiel in die Biologie oder in die Chemie gucken, gelingt es jetzt dank der optischen Pinzette, dass man sogar einzelne Bakterien oder was noch viel, viel kleiner ist, Viren zum Beispiel damit festhalten und untersuchen kann. Auch ist es sogar möglich, Proteine oder Moleküle, die nochmal kleiner sind, damit zu messen, zu bewegen oder auch ein bisschen zu verändern. Also wenn man es mal ganz grob vereinfacht sagt, würde ich das jetzt mit einer normalen Pinzette machen und sei es auch eine chirurgische, dann wäre das ungefähr so, als würde ich wirklich mit einer ganz großen Baggerschaufel quer durch den Ziergarten flügen. Und der große Vorteil ist, diese optische Pinzette, die zerstört halt einfach nichts, weil sie mit Licht arbeitet. Und die Wissenschaftler können da, wo sie vorher mit Licht nur gucken können, jetzt wirklich mit einem Werkzeug arbeiten, zum Bewegen, zum Festhalten und das alles per Laserstrahl.
Festhalten per Laserstrahl. Das klingt ja fast etwas nach Star Wars oder ja. Star Trek.
Ja, man kann sich das gut vorstellen. Das sind dann diese schillernden, leuchtbunten Traktorstrahlen. Die werden dann genutzt, um zum Beispiel ein Raumschiff festzuhalten oder einen Asteroiden abzuschleppen. Die genau. Sind meistens so leuchtend bunt. Das ist nicht möglich. Also noch nicht, muss man sagen. Aber das Spannende ist, diese Science Fiction im allerkleinsten, im mikroskopischen Bereich, da funktioniert genau das. Und das hat der Nobelpreisträger Arthur Ashkin herausgefunden. Seine optische Pinzette ist im Grunde wahrgewordene Science Fiction.
Und was bringt uns eine solche wahrgewordene Science Fiction? Ist sie schon im Alltag angekommen?
Also jetzt im Alltag von mir oder von Ihnen wahrscheinlich eher nicht. Also man braucht so genaues Werkzeug jetzt ja nicht zu Hause in der Garage oder an der Werkbank. Aber im Forschungsalltag, da ist sie wirklich angekommen. Also Ashkin ist eigentlich das passiert, wo ihn viele Forscher drum beneiden. Nicht nur, dass er den Nobelpreis bekommen hat, sondern überall. Biologen, Mediziner, Chemiker, Physiker. Eigentlich in allen Disziplinen ist seine Entdeckung, seine Idee aufgenommen worden. Und die Forscher benutzen diese optische Pinzette jetzt in ihren eigenen Forschungsbereichen. Sie haben jetzt wirklich neue Bereiche sich erschließen können. Zum Beispiel Biologen. Also Biologen können wirklich in einer lebenden Körperzelle mit dieser optischen Pinzette arbeiten. Chemiker können einzelne Moleküle oder Atome bewegen oder sogar was damit bauen. Aber auch zum Beispiel in der Medizin. Da überlegt man derzeit schon, ob nicht in der Zukunft zum Beispiel es möglich wäre, einen Blutstrom praktisch sauber von Krankheitserregern zu machen. Da würden dann praktisch Tausende dieser Pinzetten nach Krankheitserregern suchen und die jeweils einzeln festhalten oder rauspicken und nur das gesunde Blut würde fließen.
Aber wie sind die Wissenschaftler, die dafür den Nobelpreis bekommen, darauf gekommen? Also was hat sie darauf gebracht, Licht als Werkzeug einzusetzen?
Also Ashkin, der wollte eigentlich was anderes untersuchen. Der wollte untersuchen, wie Licht, die Energie des Lichtes, die Strahlung, Teilchen in Bewegung bringt. Und dafür positionierte er wirklich mikroskopisch kleine Latexkugeln, also vereinfacht Gummikugeln, in einem Laserstrahl. Und dann stellte er dabei fest, na, die Kügelchen, die driften irgendwie immer in die Mitte des Strahls. Die wandern automatisch in die Mitte des Strahls, weil der Laserstrahl in der Mitte einfach intensiver ist als an seinen Außenrändern. Und dann hat er noch ein bisschen herumgespielt und festgestellt, dass er zum Beispiel diese Latexkügelchen regelrecht auf dem Licht, auf dem Laserstrahl balancieren konnte, wenn er den Laserstrahl nach oben ausrichtete.
Die Entdeckung der ultrakurzen und starken Laserimpulse soll ja auch sehr bedeutend für die Medizin gewesen sein und überhaupt erst das Augenlasern ermöglicht haben.
Ja, man muss sagen, Laser generell sind keine neue Erfindung. Also die kennt man schon wirklich lange, schon seit den 60er Jahren. In Science-Fiction-Filmen tauchen immer Laserstrahlen auf. Aber in der Realität hatte die Lasertechnik relativ schnell ein großes Problem, weil man stellte fest, man bekommt gar nicht genug Energie in kurze Laserimpulse, um die zum Beispiel in der Medizin für Augenlasern oder so einzusetzen. Weil wenn ich ein Auge lange mit einem Laserimpuls beschieße, dann gibt dieser Laserstrahl, auch wenn er fein ist, viel Wärme in die Umgebung ab. Das heißt also, ich erwärme den kompletten Augapfel und verbrenne den im Grunde. Und für diese Art von Mikrochirurgie muss man wirklich sagen, da braucht man halt ganz, ganz kurze und sehr intensive Lichtblitze, die einfach nur so einmal kurz den Strahl bringen. Und wir sprechen da von Bruchteilen von Sekunden. Also ich stotter nicht. Wir sprechen da von Femtosekunden. Das sind wirklich Milliardstel einer Sekunde, sogar noch ein bisschen weniger. Und der Franzose Moreau und die Kanadierin Strickland, die fanden eben genau diesen Weg, mehr Energie in so sehr kurze Laserimpulse zu pressen.
Also ein verdienter Preis. Haben diese Wissenschaftler die Entwicklung der Lasertechnik entscheidend vorangetrieben?
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen, weil die Technik, die sie entwickelten, das war Mitte der 80er. Und auch durch ihre Arbeit finden wir heute Laser überall. Wenn wir mal gucken, wir haben in fast jeder Kommunikationstechnik Laser, in der Unterhaltungselektronik, egal ob jetzt DVD, CD oder Blu-ray, überall werden Laser eingesetzt. Und in der Medizin sind Laser inzwischen ein ganz normales Instrument. Also ich finde, der Preis ist auf jeden Fall voll verdient. Und ich finde es auch schön, dass endlich mal wieder eine Frau bei den Physik-Nobelpreisträgern ist, ist nämlich erst die dritte überhaupt.
Und einer der Preisträger ist 96 Jahre alt und damit der älteste Nobelpreisträger bisher überhaupt.
Ja, mit 96, so einen alten Nobelpreisträger gab es bisher nicht. Man drückt ihm die Daumen, dass er auch noch lange was von seinem Preis hat.
Der Physik-Nobelpreis 2018. Das war ein Gespräch mit meinem Kollegen Jan Friese, Wissenschaftsredakteur für Physik beim WDR.
Day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the height of me, there's an oh, such a hungry yearning burning inside of me.
And it's am Montag wurde der Medizin, am Dienstag der Physik und am Mittwoch dann auch der Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben. Beziehungsweise auch in diesem Fall die drei Preisträger. Es sind die US-amerikanischen Forscher Francis Arnold und George P. Smith und ein Wissenschaftler aus Großbritannien, Gregory Winter. Ausgezeichnet werden sie für Techniken, die sie entwickelt haben, um Proteine und Enzyme für die Medizin und Industrie umweltfreundlich und schnell produzieren zu können. Mit Francis Arnold wird also auch beim Chemiepreis diesmal eine Frau ausgezeichnet. Nicole Markwald mit Einzelheiten über die stolze Preisträgerin.
Die Überraschung ist herauszuhören. Francis Arnold schrieb am Morgen in einem Tweet: Vielen Dank an alle. Ich liebe die Unterstützung in dieser Community. Ich bin sprachlos und jetzt muss ich erstmal von Dallas aus nach Hause kommen. Zu Hause, das ist die kalifornische Stadt Pasadena, nordöstlich von Los Angeles. Dort unterrichtet die 62-Jährige am hochangesehenen California Institute of Technology, Caltech. Ihre Arbeit beschrieb Francis Arnold bei einem TED-Talk 2012 so:
I have fun forcing molecules to have sex.
Ich mag es, Moleküle dazu zu bringen, Sex zu haben, denn
and with that we can create things that don't exist in nature.
Damit können wir Dinge kreieren, die in der Natur so nicht existieren. Und genau dafür wurde Arnold nun mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Die Akademie erklärte, Arnold habe erstmals die gerichtete Evolution von Enzymen zustande gebracht. Diese Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen beschleunigen. Gelungen ist ihr das, weil sie veränderte Gene in Bakterien eingesetzt hat. Diese Bakterien produzierten daraufhin veränderte Enzyme. Damit lassen sich diverse Chemikalien umweltfreundlicher herstellen, wie Biotreibstoff oder Medikamente. Francis Arnold wuchs in Pittsburgh auf und studierte Maschinenbau und Luftfahrttechnik an der Elite-Universität Princeton. Ihren Doktor in chemischer Verfahrenstechnik machte sie in Kalifornien in Berkeley. Seit 1986 unterrichtet sie an Caltech. Sie ist erst die fünfte Frau, die den Nobelpreis für Chemie erhält. In einem männerdominierten Feld zu arbeiten, habe ihr nie etwas ausgemacht, erzählte sie vor 4 Jahren dem Radiosender NPR.
I'm sure that there are people.
Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die sagen, eine Frau kann diesen Job nicht so gut machen wie ein Mann. Glücklicherweise kann ich solche Leute bestens ausblenden. Die dreifache Mutter hat mehr als 30 Patente angemeldet und sitzt im Vorstand von diversen Biotech-Unternehmen. Bei ihrem TED-Talk 2012 erzählte sie, dass sie sich gar nicht so sicher sei, ob sie den Nobelpreis eigentlich gewinnen möchte. Allerdings habe sie große Lust auf den fachspezifischen Vortrag, den Gewinner halten müssen.
Well, I have to admit that one of my longest held ambitions has been to be invited to give an Ig Nobel Prize lecture. I have not been invited. I'm not sure I want to win the prize itself, but the prize lecture is a good one.
Nun geht der Wunsch von Francis Arnold in Erfüllung, inklusive Preis.
Das war ein Beitrag von Nicole Markwald. Die klügsten, genialsten und besten in der Forschung. Jahr für Jahr werden sie in der Nobelpreiswoche bekannt gegeben. Das war zumindest der testamentarische Wunsch des Preisstifters Alfred Nobel. Diejenigen, die mit ihrer Arbeit den größten Nutzen für die Menschheit erwirkt haben, sollten ihm nach dieser Auszeichnung bekommen. Auf manche Preisträger in der Geschichte traf das dann aber nicht zu. Auch in der Medizin gab es immer wieder solche Fälle. Ein Beispiel ist die Auszeichnung von Johannes Grip-Fibiger, einem Pathologen aus Dänemark, der im Jahr 1926 den Medizinnobelpreis erhielt. Er bekam ihn für seine Entdeckung, dass Magenkrebs von einem kleinen Fadenwurm ausgelöst wird. Das stellte sich aber später als Irrtum heraus. Aber den Nobelpreis hatte er bekommen. Solche Irrtümer oder Fehlentscheidungen bei der Vergabe der Nobelpreise gab es immer wieder in der Geschichte. Darüber habe ich mit Hans-Georg Hofer, Medizinhistoriker in Münster, gesprochen. Wie kam es immer wieder zu solchen Fehlentscheidungen oder Irrtümern in der Geschichte der Nobelpreise?
Es gibt eben einige Beispiele, wie eben Johannes Fibiger aus heutiger Sicht man ganz klar sagen muss, dass die Zuerkennung des Nobelpreises problematisch ist. Das ist eben nicht immer gelungen. Aber das führt eben in eine historische Dimension. Im unmittelbaren Vorfeld der Arbeit des Nobelpreiskomitees war diese sich später herausstellende Fehlentscheidung noch nicht unbedingt absehbar.
Aber es ist ja nicht nur so, dass dann ein hochdotierter Preis an den Falschen gegangen ist. Im Fall der Nobelpreise kann eine falsche Entscheidung ja auch Auswirkungen haben. Gerade im Bereich der Entscheidungen für den Medizinnobelpreis gab es ja ziemlich folgenschwere Beispiele. Zum Beispiel erhielt der Portugiese Antonio Egas Moniz 1949 den Nobelpreis für eine Operationsmethode, die er 13 Jahre zuvor erstmalig an einem Menschen ausprobiert hatte. Mit ihr wollte er psychische Erkrankungen wie Psychosen oder Depressionen heilen. Worum handelte es sich da genau?
die Leukotomie. Ein Verfahren, mit der die sogenannte weiße Substanz im vorderen Hirn punktuell zerstört wird.
Wofür?
Aus der Überlegung heraus, dass zerstörte Nervenbahnen eine Änderung des Verhaltens bewirken.
Aber für die Wirksamkeit der Methode gab es damals keine wirklichen Studien. Trotzdem fand aber diese Operationsmethode, ja, nachdem sie preisgekürt war, schnell Anhänger. Der amerikanische Psychiater Walter Freeman war ja so ein Beispiel. Der entwickelte die Methode in den USA dann weiter und seiner Ansicht nach waren weder eine Vollnarkose noch ein Chirurg für die Hirnoperation nötig. Und er operierte wahnsinnig viele Patienten so.
Teilweise, ja, das ging in die Tausende.
Ja, teilweise mehrere Dutzend an einem Tag. Und die Folgen waren fürchterlich.
Es ist in der Tat ein sehr verstörendes Kapitel in der modernen Medizingeschichte. Es gab keine verlässliche, valide Methodik, um die spezifische Wirksamkeit dieser Eingriffe zu belegen, sondern man hat von einigen wenigen Einzelfällen, das war bei Moniz auch schon der Fall, daraus geschlossen, dass diese Methode eben eine Wirksamkeit hat.
Aber trotzdem wurde die Nobelpreisgekürte Methode schließlich in Portugal, Amerika, Deutschland und vielen anderen Ländern angewandt. Ist sowas denn nur unhinterfragt möglich durch die Popularität des Nobelpreises?
Zweifelsohne. Der Nobelpreis ist 1949 ja fest etabliert. Man kann zweifelsohne sagen, dass ein zusätzlicher Schub, eine Beschleunigung, eine Reputation, ein Internationalisierungseffekt davon ausgegangen ist.
Der Nobelpreis ist natürlich immer auch eine Auszeichnung im Rahmen der Zeit, in der er verliehen wird und des Wissens und des Zeitgeistes dieser Zeit. Fehlentscheidungen sind da auch kaum zu verhindern.
Genauso sehe ich das. Die Wissenschaft irrt. Die Wissenschaft irrt. Auch das zeigen die Nobelpreise wie im Brennspiegel. Und das macht sie besonders spannend und für die Wissenschaftsgeschichte eben aussagekräftig.
Das war Hans-Georg Hofer, Wissenschaftler am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin in Münster. Um die Nobelpreise ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um neue Krankheitserreger und Parasiten in unserem Land.
Stars shine on her face, showing the sadness in every place. Moon glow, lighting the way that guided her to his place the day. Nothing left but vagueness in his eyes, quiet, empty shadow.
Sind Sie ein Tierfreund? Und ist es Ihnen auch schon einmal im Urlaub passiert, dass ein Tier nicht mehr von Ihrer Seite gewichen ist? Zum Beispiel ein herrenloser Hund, der plötzlich überall mit Ihnen hintrottet? Und dann am Ende des Urlaubs passiert es. Der Blick des Tieres wird flehend. Er sagt, nimm mich mit, lass mich nicht hier. Eine wirklich schwierige Entscheidung. Viele Touristen nehmen das Tier dann wirklich mit. Der aus dem Urlaub mitgebrachte neue vierbeinige Freund ist keine Seltenheit. Viele der Hunde sind aber krank, ohne dass man es erkennen kann. Und durch die Menge der aus Südeuropa mitgebrachten Tiere beginnen sich außerdem auch neue Parasiten und Krankheitserreger in Nordeuropa zu verbreiten, warnen Wissenschaftler. Ursula Storast mit Einzelheiten.
Die Mücke ist ein lästiges Stechinsekt und auch ein sehr aktiver Krankheitsüberträger. Nicht nur Malariaerreger können diese Tiere in sich tragen, sagt Georg von Samson Himmelstierna, Tierarzt und Direktor des Instituts für Parasitologie der Freien Universität Berlin.
Da machen vor allen Dingen die Leishmanien, aber auch die Babesien uns hier Sorgen. Zum Teil auch, weil es sich dabei um Zoonoseerreger handelt, die Leishmanien. Die Kinderleishmaniose wird hervorgerufen durch Leishmania infantum und die kommt vor allen Dingen bei Hunden vor und kann eben manchmal auch den Menschen betreffen.
Die Leishmaniose verursacht je nach Form der Krankheit beim Menschen Hautgeschwüre, befällt die Schleimhäute im Nasen-Rachenbereich, kann aber auch schwere Leber- oder Knochenmarkschäden hervorrufen. Seit über 10 Jahren sind diese Erreger Parasiten, die von Mücken übertragen werden, auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Das liegt vor allem daran, dass immer mehr Hunde aus Gebieten hierher geholt werden, in denen diese Leishmaniose-Infektionen verbreitet sind. Aus Süd- und Osteuropa, Griechenland, Rumänien, Ungarn.
Diese Hunde sind dann infiziert und treffen hier auf eine Situation, in der die Mücken schon da sind. Viele der hier bei uns vorkommenden Stechmücken können diese Erreger übertragen. Sie brauchen aber dafür eine gewisse Wärme. Damit sich diese Larven entwickeln können, müssen wir bestimmte Temperaturbedingungen über einen gewissen Zeitraum haben.
Durch Klimaveränderungen, so Georg von Samson, können die Tiere inzwischen hier überleben. Und die Erkrankungen in Deutschland steigen nachweislich an, sagt die Veterinärmedizinerin Barbara Kohn von der Freien Universität Berlin. Sie und ihr Team haben das in einer neuen Studie untersucht.
Wir hatten mal über 9 Jahre zurück in unsere Datenbanken geguckt und an die 350 Importhunde identifiziert, wo wir umfangreiche Testungen durchgeführt haben. Und wir mussten sagen, 35% tragen mindestens einen dieser Erreger. Ganz oben sind das Leishmaniose-Erreger, gefolgt von diesen Ehrlichien, dann die Babesien und dann die Herzwürmer, diese Dirofilarien.
Alle diese Erreger brauchen sogenannte Vektoren. Organismen, in denen die Erreger sich entwickeln können und die dann als Krankheitsüberträger fungieren.
Ohne die kann der Entwicklungszyklus nicht abgeschlossen werden. Es kommt zum Beispiel bei den Herzwürmern dazu, dass sich im Herzen, in den Blutgefäßsystemen, die im Herzen sind, bis zu 15 cm lange Weibchen und Männchen entwickeln. Die produzieren dann kleine Nachkommen, kleine Herzwurmbabys. Und die zirkulieren im Blut, auch im Kapillarenblut. Und wenn dann eine Mücke einen derartigen Hund sticht, dann nimmt sie diese Herzwurmbabys auf.
In der Mücke entwickeln sich die Herzwurmbabys dann nach mehreren Häutungen zu Larven der 3. Generation.
Und wenn dann wieder diese Mücke einen nächsten Hund sticht, dann überträgt diese Mücke die 3. Larve auf den nächsten Hund. Und dort schließt sich dann die Entwicklung ab. Das dauert dann ein halbes Jahr, bis dann wiederum aus diesen 3. Larven in dem nächsten Hund erwachsene Würmer sich gebildet haben, die dann wiederum Nachkommen in das Blut des neu infizierten Hundes hinein abgeben.
Nicht nur die mit Leishmaniose infizierten Hunde aus südlichen oder osteuropäischen Ländern stellen eine Gefahr dar. Durch die Klimaerwärmung könnten sich auf lange Sicht auch andere Parasiten aus dem Süden hier verbreiten, befürchtet Georg von Samson. Zum Beispiel durch Schmetterlingsmücken.
Der Hautwurm, der ist schon in Deutschland einmal dokumentiert bei Menschen vorgekommen, breitet sich enorm weiter in östlicheren Ländern Europas aus, in der Ukraine, aber auch in Polen. Und dass die hier eingeschleppt werden, das bezieht sich vor allen Dingen auf die von mir eben genannten Schmetterlingsmücken.
Importiert wird diese Mückenart auch durch Lastwagen, die Gemüse oder Obst aus südlichen Ländern in den Norden bringen.
Da weiß man zum Beispiel, dass die wenn Reifen transportiert werden über die Alpen hierher in kleinen Wasseransammlungen, da entwickeln sich dann die Larven und so können die hier auch importiert werden.
Und die können bei warmer Witterung auch überleben und sich vermehren. Das lässt sich kaum verhindern. Umso wichtiger ist es, andere Übertragungsgefahren so gering wie möglich zu halten. So warnt die Veterinärmedizinerin Barbara Kohn auch immer wieder davor, Tiere aus dem Urlaub unter südlicher Sonne mitzubringen. Selbst in Fällen, in denen versichert wird, der Hund sei gesund.
Sie haben einen Zettel dabei, da steht dann Leishmania negativo oder irgendwas drauf, wissen gar nicht, dass es noch zahlreiche andere Erkrankungen gibt.
Außerdem, sagt die Tierärztin Barbara Kohn, sollten Hundebesitzer sich gut überlegen, ob sie ihr Haustier immer mitnehmen müssen. Eine neue Studie ihres wissenschaftlichen Teams belegt, wer seinen Hund mit in den Urlaub im Süden nimmt, handelt riskant.
Wir haben uns einfach mal angeguckt, was passiert, wenn Hunde mit in den Süden genommen wurden. Also Hunde, die definitiv aus Deutschland kommen und auch hier geboren waren und normalerweise hier gelebt haben immer. Die waren einige Wochen in so ein entsprechendes Land genommen und da hatten wir dann an die 250 identifiziert. Und da hatten sich 12% mit einem dieser hässlichen Erreger infiziert.
Ursula Storast berichtete. Musik.
Notizen aus der Wissenschaft.
Den Orcas, also den Schwertwalen oder Killerwalen, wie sie bei uns auch oft genannt werden, machen die in den Meeren angereicherten PCB-Belastungen immer stärker zu schaffen, wie Wissenschaftler nun in einer Studie herausgefunden haben. Das seit Jahren weltweit verbotene Umweltgift beeinträchtigt die Gesundheit dieser riesigen Meeressäuger massiv. Etwa die Hälfte der globalen Populationen leidet nach den Ergebnissen der Forscher inzwischen merklich darunter. Besonders betroffen sind die Orcas in Japan, Brasilien und Europa. Die früher in Weichmachern verwandten PCBs, also die polychlorierten Biphenyle, lassen sich in den Böden aller Meere, im Gletschereis und auch im Körper zahlreicher Lebewesen nachweisen, insbesondere aber in denen der Wale, berichten die Forscher. Ein Problem, das nicht mit dem Tod der betroffenen Tiere endet, da die weiblichen Wale die PCBs über die Muttermilch an ihren Nachwuchs weitergeben, sofern sie überhaupt noch Nachwuchs bekommen können. Denn die PCB-Belastung führt auch bei immer mehr Tieren zu Unfruchtbarkeit. Als Folge könnten die Orcas schon in wenigen Jahrzehnten aus einigen Regionen komplett verschwunden sein, befürchten die Forscher. Der Weltraum direkt in Bremen. In dieser Woche lag die Hansestadt im Weltallfieber. Auf dem Internationalen Astronautical Congress trafen sich Experten aus den Raumfahrtagenturen und Forschungsinstituten der ganzen Welt. In Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden tauschten sich über 4000 Teilnehmer über die zukünftige Erforschung des Weltalls aus. In einer 560 Quadratmeter großen Ausstellung präsentierte außerdem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt anhand von verschiedenen Exponaten, Experimenten und Informationen eine Auswahl an aktuellen Raumfahrtprojekten aus Deutschland. Der Kongress richtete sich hauptsächlich an Fachbesucher. Aber am Mittwoch hatte auch die interessierte Öffentlichkeit die Gelegenheit, auf der Veranstaltung einen Einblick in die aktuelle Weltraumforschung zu bekommen und sich über die neuesten Projekte zu informieren. Kongresse wie diesen halten viele Weltraumforscher für unverzichtbar. So auch der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter.
Es ist halt eine der Gelegenheiten, wo sich wirklich die Raumfahrt-Community, die Vertreter von Agenturen, von Industrie, von Wissenschaft treffen und sich austauschen. Das hat so ein bisschen was auch von Klassentreffen, ja.
Werden Männer unnötig? Zumindest bei manchen Termiten scheint das der Fall zu sein, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Normalerweise bestehen zwar die Termitenstaaten zu gleichen Teilen aus männlichen und weiblichen Tieren. Aber in Japan entdeckten Forscher Termitenkolonien, in denen die Männchen komplett fehlen. Selbst die Königin dieser Staaten paart sich nicht, sondern produziert unbefruchtete Eier, aus denen die Arbeiterinnen und Soldatinnen schlüpfen. Das Überraschende daran, andere Kolonien derselben Art pflanzen sich völlig normal fort. Was bedeutet, dass sich nur in einigen Staaten dieser Tiere die asexuelle Fortpflanzung entwickelt und durchgesetzt hat. Katzen sind im Kampf gegen Ratten nur bedingt hilfreich, wie Forscher aus den USA in einer Studie zeigen konnten. Die Wissenschaftler beobachteten mehrere Monate mit Videokameras eine Rattenkolonie, in deren Nähe regelmäßig verwilderte Katzen kamen. Innerhalb von 79 Tagen, an denen Katzen vor Ort waren, töteten die Jäger nur 2 Ratten, wie die Forscher berichteten. An jenen Tagen seien jeweils bis zu 3 Katzen in unmittelbarer Nähe der 120 bis 150 Ratten gewesen. Die Forscher vermuten, dass die durchschnittlich 330 Gramm schweren Wanderratten nicht zur bevorzugten Beute von Katzen zählen, die üblicherweise deutlich leichtere Vögel und Mäuse jagten.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein. Und gleich geht es weiter mit unserer Reihe Ausgefragt, in der wir Wissenschaftler aus ganz Deutschland einmal mit etwas ungewöhnlichen Fragen löchern möchten. Diesmal wird Wolfgang Eckert ausgefragt. Ein Wissenschaftler, der sich an der Universität Heidelberg mit der Geschichte der Medizin auseinandersetzt.
I'm thinking of times we had back then, times of love and joy. Now you're gone, your absence leaves my heart with empty.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Wolfgang Uwe Eckhardt.
Beruf?
Arzt, Historiker, Medizinhistoriker.
Ihr Spezialgebiet?
Mein Spezialgebiet ist die Geschichte der Beziehung zwischen Medizin und Politik, insbesondere die Geschichte der ärztlichen Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung von Kriegen.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich forsche darüber, wie sich Doktoren, Ärztinnen und Ärzte damit beschäftigen, die Auswirkungen eines Krieges, in dem Bomben fallen und geschossen wird, zu mildern oder wie sie dazu beitragen, neue Waffen zu entwickeln.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat nicht auf meine Forschung gewartet. Vielleicht habe ich sie interessiert, aber gewartet hat sie sicherlich nicht.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Der größte Irrtum in meinem Beruf war, dass ich geglaubt habe, meine eigenen Arbeitskräfte grenzenlos ausbeuten zu können.
Waren Sie gut in der Schule?
Nach der Zeit, als ich vom Gymnasium geflogen bin, war ich ein guter Schüler.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Kinderarzt.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Zu sehr vorgerückter Stunde. Ich glaube, man müsste schon einige Bierchen getrunken haben, um sich mit den Erkenntnisproblemen eines Arztes im 17. Jahrhundert im elbischen Wittenberg zu beschäftigen.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Beim Defibrillator.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Morgens früh, kurz vor dem Aufstehen.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Glücklich macht mich, wenn ich im Archiv sitze und völlig neue Dinge entdecke, lese, die vor mir noch niemand beschrieben hat.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Ganz oben auf meinem Schreibtisch liegt ein Tagebuch, ein Kriegstagebuch der österreich-ungarischen Armeen im Ersten Weltkrieg. Ein militärmedizinisches Kriegstagebuch.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Den Computer an.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Mein größter beruflicher Erfolg war die Zeit, in der ich endlich meine Eltern davon überzeugen konnte, dass ihr Sohn keinen weißen Kittel trägt bei der Ausübung seines Berufes.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Ist medizinhistorische Forschung nicht Teil des großen Elfenbeinturms? Dazu würde ich ein klares Nein sagen.
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Ausgefragt wurde diesmal der Medizinhistoriker Wolfgang Eckhardt. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.